In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe besprechen wir das Problem mit der Verbrennung. Ihr hört, wie der berühmte Ingenieur Rudolf Diesel den Kampf mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aufgenommen hat und verloren hat. Wir diskutieren, ob unsere Zivilisation überhaupt ohne Verbrennung zurechtkommen könnte. Und ihr erfahrt, wofür E-Fuels unbedingt gebraucht werden und wofür nicht. Viel Spaß. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Wir besprechen hier die physikalischen Tatsachen des Klimas, der Erde, seiner Veränderungen und allem drumherum eben ganz in Ruhe, ohne uns dabei in Politik, Aktivismus oder irgendwelche Einzelprojekte zu verzetteln. Das haben wir jedenfalls uns vorgenommen und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid wieder. In der letzten Folge haben wir über eine faszinierende chemische Reaktion gesprochen, eine Reaktion, die viel Energie in Form von Wärme liefert und die uns Menschen einen rasanten technischen Fortschritt ermöglicht hat, die Verbrennung von fossilen Energieträgern, von Kohle, von Öl, von Gas in sogenannten Wärmekraftmaschinen. Und darum geht es eben auch in dieser Folge, aber diesmal wollen wir aus der heutigen Perspektive darauf gucken und da sieht es eben nicht mehr ganz so rosig aus, vermute ich mal. Oder Johannes und Michael?
Ja, vermutest du richtig, denn heute ist das Motto eben das Problem mit der Verbrennung.
Okay, ich habe das Gefühl, dass die Folge heute sehr kurz wird. Mal ehrlich, das Problem haben wir doch in der letzten Folge eigentlich auch schon klar ausgesprochen. Bei jeder Verbrennung wird CO2 freigesetzt, das ist ein Treibhausgas. Wir haben auch schon erklärt, wie das dazu kommt, dass das ein Treibhausgas ist. Und von dem haben wir schon zu viel in der Atmosphäre. Und wenn weiter CO2 dazukommt, erwärmt sich die Erde weiter. Das hat höchst unerwünschte Folgen, die wir bald auch noch in Ruhe besprechen wollen.
Klar, also wir könnten die Folge jetzt schon beenden und sagen, wir stoppen einfach sofort alle Verbrennung weltweit, Problem gelöst. Aber das ist natürlich erstens total unrealistisch und zweitens, selbst wenn wir das machen würden, werden noch nicht alle Probleme, die mit den Klimaveränderungen zusammenhängen, gelöst. Und heute wollen wir uns deshalb zunächst mal weiter mit diesen Wärmekraftmaschinen beschäftigen, insbesondere mit den Verbrennungsmotoren. Denn darin steckt einerseits total spannende Physik und das zeigt uns eben auch deutlich, welche Alternativen zum herkömmlichen Verbrennen von fossilen Energieträgern eigentlich sinnvoll sind. Da gibt es ja unterschiedlichste Ideen. Mhm. Es geht also heute auch noch darum, wie wir die Probleme mit der Verbrennung denn auch loswerden können. Mhm.
Das finde ich sehr gut, dass wir da gleich noch einen Lösungsvorschlag mitliefern und konstruktiv hier an die Sache rangehen. Das gefällt mir. Ich fasse nochmal ganz kurz vielleicht zusammen, was ich von der letzten Folge noch behalten habe, so als Grundlage heute. Wir haben über diese Wärmekraftmaschinen gesprochen, ein Wort, das ich mir jetzt wirklich merke. Maschinen, in denen etwas verbrannt wird und die Wärme, die dabei entsteht, entfaltet eine Kraft, die etwas antreibt, also in Bewegung bringt. Der ganze Apparat ist also im Grunde ein großer Energieumwandler. Die chemische Energie, die im Brennstoff, Kohle zum Beispiel, steckt, wird in Wärmeenergie umgewandelt und die Wärme wird dann nochmal umgewandelt in Bewegungsenergie. Angefangen hat das alles mit den Dampfmaschinen schon im 18. Jahrhundert und obwohl die Dampfmaschine entscheidend war für die Industrialisierung, ist sie aus heutiger Sicht ein sehr, sehr, sehr verschwenderischer Apparat. Selbst die besten Dampfmaschinen konnten nur wenig über 10% der Energie, die in der Kohle gespeichert ist, umsetzen in eine Bewegung und zum Beispiel dann eine Dampflok oder sowas oder eine Pumpe antreiben. Und das heißt im Umkehrschluss, 90% dieser Kohleenergie ging ungenutzt in die Umwelt verloren und hat einfach ein bisschen die Luft aufgewärmt und war dann weg. Konnte bestenfalls noch im Waggon den Zug heizen. So, diese 10%, so habt ihr das genannt, sind der Wirkungsgrad einer Maschine.
Genau, und dann kamen Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Verbrennungsmotoren, eine entscheidende Weiterentwicklung, Neuentwicklung von Wärmekraftmaschine. Zum Beispiel der berühmte Ottomotor. Die waren deutlich effizienter als die Dampfmaschinen und ein heutiger Ottomotor hat einen Wirkungsgrad, wenn alles gut läuft, von ungefähr 40%.
Was ja immer noch ziemlich enttäuschend ist, weil ja immer noch 60% als Abwärme sozusagen verpuffen. Angenommen, so ein Ottomotor im Auto wäre jetzt einfach mal doppelt so effizient, also 80% Wirkungsgrad, was er ja nicht hat, er hat 40. Aber wenn das so wäre, dann würde doch auch nur die Hälfte an CO2, also an Treibhausgasen entstehen für die gleiche Bewegungsenergie, also pro gefahrener Strecke. Das wäre doch auch schon mal ein großer Fortschritt, um die Freisetzung von CO2 runterzubekommen, zu vermindern.
Ja, das stimmt, aber das geht leider nicht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Problem ist hier nicht, dass die Technik noch nicht so weit ist, also dass der Verbrennungsmotor noch nicht weit genug entwickelt ist, sondern dass Verbrennungsmotoren schon aus Prinzip rein physikalisch unweigerlich so einen schlechten Wirkungsgrad haben. Aber wir machen es natürlich heute ganz in Ruhe und springen, bevor wir das erklären, nochmal zurück zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Boom der Verbrennungsmotoren hat da ja gerade begonnen und jetzt betritt die Bühne, Achtung Trommelwirbel, der deutsche Ingenieur Rudolf Karl Christian Diesel.
Mhm. Der Name steht ja an jeder Zapfsäule heute dran, zumindest im deutschsprachigen Raum. Zu mehr Berühmtheit kann man es ja eigentlich nicht bringen. Der hat es also richtig geschafft, der Diesel.
Ja, richtig. Aber Rudolf Diesel hat jetzt nicht genau genommen den Dieselkraftstoff entwickelt, sondern den Motor, der diesen Kraftstoff verbrennt. Und das kam so. Diesel ging es im Prinzip genauso wie dir, Jens. Er war unzufrieden mit der schlechten Energieausbeute der damaligen Motoren. Und er träumte von einem Verbrennungsmotor, der den maximalen Wirkungsgrad hat, also möglichst wenig Energie vergeudet.
Also im Idealfall ja, der 100% aus der Wärmeenergie von der Verbrennung umsetzt in Bewegung.
Könnte man denken, dass das Diesels Plan war, aber so naiv war Rudolf Diesel nicht. Er wusste auch schon, 100%, das ist prinzipiell unmöglich.
Also, okay, das verstehe ich jetzt als Laie auch, weil ich ja weiß, dass es immer die Reibung gibt und es gibt irgendwo im Motor, wenn die Zylinderkolben sich bewegen, gibt es Reibung, da geht immer auch Energie verloren.
Das stimmt, das ist ein Grund, aber es ist nicht das wahre Problem. Reibung kriegt man ganz gut in den Griff mit Schmiermittel, Öl an der richtigen Stelle und so weiter. Allein deswegen kommt man nie auf volle 100%, aber auch schon 95% oder 90% sind unmöglich und zwar aus einem anderen Grund, der viel, viel schwerer wiegt. Und den kannte Rudolf Diesel auch, nämlich den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Großes
Dra. Noch ein Trommelwirbel.
Ja.
Noch eine Berühmtheit für euch zumindest. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, ich vermute, ihr erklärt den gleich, aber wenn es einen zweiten gibt, gibt es vermutlich ja einen ersten. Wollt ihr den nicht vorher erklären, damit wir in der richtigen Reihenfolge bleiben?
Ja, gerne. Also der erste Hauptsatz der Thermodynamik, der ist schön einfach. Das ist nämlich einfach der Energieerhaltungssatz, den wir ja auch schon in der letzten Folge angesprochen haben. Also Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann immer nur umgewandelt werden von einer Energieform in eine andere.
Und umwandeln, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja relativ klar, so wie das eben im Motor auch passiert. Von chemischer Energie in Wärmeenergie und dann in Bewegungsenergie wird die Energie, die ein und dieselbe Energie immer umgewandelt. Aber dabei wird doch auch Energie vernichtet, weil die Motoren ja nur eben einen Teil der Energie in Bewegung verwandeln können. Es fällt ja was weg.
Ja, das scheint so, dass das vernichtet würde, weil es sozusagen unserer Nutzung entzogen wird. Aber der ungenutzte Rest der Energie, der ist nicht ganz verschwunden, sondern eben nur für uns unbrauchbar. Die Energie, die ein Motor nicht nutzen kann, landet als Wärme in der umgebenden Luft oder erwärmt das Kühlwasser oder wie auch immer die Maschine konstruiert ist. Also, wenn eine Ingenieurin sich das Problem ansieht, dann ist die Energie praktisch weg, weil sie für die Maschine nicht mehr zur Verfügung steht. Aber aus Physikersicht ist es anders, denn die Umgebung ist jetzt warm geworden und da ist die Energie eben hin.
Okay, die Energie ist immer erhalten, bleibt immer erhalten, kann nie verloren gehen, verstehe ich jetzt. Irgendwo im Universum kann man sie halt immer wiederfinden. Aber das heißt dann ja auch, dieser erste Hauptsatz der Thermodynamik, also dieser Energieerhaltungssatz, der hat im Grunde gar nichts gegen einen 100%ig effizienten Motor, der also alle Energie aus der Verbrennung in Bewegung umwandelt. Also Hauptsache, die Energie ist nachher immer erhalten, dann ist der Satz ja erfüllt. Ist ja egal, welche Form.
Das stimmt, der ist nicht das Problem. Aber dummerweise gibt's ja eben auch noch diesen zweiten Hauptsatz. Und das ist der eigentliche Übeltäter. Also der macht die Verbrennungsmotoren am Ende so ineffizient. Denn durch diesen zweiten Hauptsatz wird speziell die Wärmeenergie, also die Energieform, die beim Verbrennen dann freigesetzt wird, ganz doll deklassiert. Also wirklich zur niedersten, zur wertlosesten Form der Energie könnte man so ein bisschen flapsig dazu sagen.
Das ist aber nicht nett, der Wärme gegenüber.
Na, pass auf, ich sag mal den zweiten Hauptsatz auf. Es gibt zig Formulierungen dafür, aber folgende ist für uns nützlich. Wärmeenergie kann durch eine periodisch arbeitende Maschine, wie zum Beispiel ein Verbrennungsmotor, niemals vollständig umgewandelt werden in Arbeit und damit in Bewegung. Ja, das heißt, ein Teil der Wärmeenergie muss prinzipiell immer an die Umgebung verloren gehen und damit aus Maschinensicht nutzlos verpuffen. Das ist ein Naturgesetz.
Okay, das Naturgesetz. Jetzt ist aber nicht das Gesetz das Problem, sondern das, was das Gesetz beschreibt. Warum ist das jetzt so, dass Wärmeenergie nie vollständig in Arbeit umgesetzt werden kann? Was macht Wärme so vergleichsweise wertlos im Vergleich zu anderen Energieformen, also jetzt Bewegungsenergie oder was gibt's noch, elektrische Energie? Das ist ja offenbar mehr wert also quasi besser verwendbar für uns als Wärmeenergie.
Ja, genau, das ist so. Der tiefere Grund, warum ausgerechnet Wärmeenergie diese Sonderrolle hat, ist eine lange Geschichte. Da gibt es einen weiteren Begriff, die sogenannte Entropie, die wollen wir heute nur am Rande erwähnen. Mhm. Die wird umgangssprachlich auch gerne Unordnung genannt. Die Natur verlangt, das ist noch eine weitere Umschreibung dieses Gesetzes, dass bei jedem Prozess im Universum die Unordnung insgesamt zunehmen muss. Mhm. Dass das Universum immer unordentlicher wird in diesem bestimmten Sinne. Und Wärme ist bereits die unordentlichste Form der Energie, die es gibt. Das heißt, am Ende von irgendwelchen Energieumwandlungsprozessen muss immer mehr Wärme da sein als vorher. Also es bleibt sozusagen was davon übrig. Mhm. Sonst gibt's Ärger vom Universum.
Das wollen wir nicht. Aber wieso ist jetzt Wärme unordentlich? Also ich kann mir alle möglichen Adjektive für Wärme vorstellen. Wohlig, angenehm, aber nicht unordentlich.
Da müssen wir uns mal angucken, was Wärme eigentlich ist. Also Wärmeenergie zum Beispiel, die im heißen Wasserdampf einer Dampfmaschine steckt. Das ist nichts anderes als die Summe der Bewegungsenergien der ganzen vielen einzelnen Wassermoleküle, die da wild im Kessel als Gas herumflitzen. Und je schneller die da rumflitzen, desto mehr Wärme steckt auch in diesem Gas. Es ist aber jetzt nicht einfach eine wohlgeordnete Bewegungsenergie in eine Richtung, sondern es herrscht eben absolutes Chaos. Die Teilchen sausen in allen möglichen Richtungen quer durcheinander, stoßen zusammen, prallen ab und so weiter. Wärme ist also totale Unordnung und noch mehr Wärme ist auch noch mehr Unordnung. Mhm. Und wenn man also jetzt Wärme hernimmt und daraus Bewegung macht, dann räumt man ja sozusagen auf, weil man Wärme rausnimmt aus dem System. Von chaotischer Wärmeenergie hin zu ordentlicher Bewegungsenergie, auch ein bisschen vereinfacht gesagt. Ja, ja. Das ist auch erlaubt, aber man muss einen Preis dafür bezahlen, nämlich dass die Unordnung woanders dann wieder auftaucht und dass hinterher insgesamt auch sogar ein bisschen mehr Unordnung herrscht als vorher.
Das ist das Naturgesetz. Es muss am Ende immer mehr Unordnung rauskommen.
Genau, und das Universum sagt uns also, du darfst zwar aus Wärme Bewegung machen, aber alle Wärme kriegst du niemals umgewandelt. Du hast unweigerlich Wärmeverluste.
Und Rudolf Diesel wusste das. Er kannte den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ganz genau. Das hat er in der Thermodynamik-Vorlesung gelernt bei, witzigerweise, Professor Karl von Linde, der den Kühlschrank erfunden hat. Ein
Wärmeexperte.
Jedenfalls, Diesel hatte jetzt folgenden Plan. Er wollte einen Motor konstruieren, der so effizient ist, wie es die physikalischen Gesetze gerade noch erlauben. Also ein Motor, der chemische Energie aus Kraftstoffen in Wärme umwandelt und dann in Bewegungsenergie, aber dabei so wenig Abwärme an die Umwelt entlässt, wie es überhaupt sich machen lässt. Das heißt, Diesel wollte damit so nah wie möglich an den theoretisch besten Wirkungsgrad herankommen.
Das ist ja auch ein hehres Ziel. Wo liegt jetzt dieser theoretisch bestmögliche Wirkungsgrad? Kann man den ausrechnen oder wusste er das, wo er dahin wollte?
Ja, da hat die Thermodynamik tatsächlich eine Formel für parat.
Okay. Und was kommt raus? 70%, 80%, 90%? 100 darf ich jetzt nicht mehr sagen, das habt ihr mir schon verboten.
Ja, und leider kann man auch keine genaue Zahl eingeben. Also es purzelt nicht einfach so immer die gleiche Zahl aus dieser Formel raus, weil es darauf ankommt, wie heiß so ein Motor wird, also bei welcher Temperatur verbrennt er seinen Treibstoff und wie stark er dann wieder gekühlt wird von außen. Du erinnerst dich ja an die Dampfmaschine, da wird heißer Wasserdampf mit dem Kohlefeuer erzeugt, der dann diesen Kolben nach oben drückt. Und damit der Kolben wieder zurück in den Zylinder kann, muss der Zylinder ja auch wieder gekühlt werden, damit ein Unterdruck entsteht. Und so ist das auch in einem Motor, der muss immer auch gekühlt werden, sonst bleibt die Maschine stehen.
Das heißt, es gibt ganz grundsätzlich in jeder Wärmekraftmaschine, also der Dampfmaschine und auch dem Motor, zwei entscheidende Temperaturen, eine hohe und eine niedrige. Mhm. Bei der hohen wird verbrannt, bei der niedrigen wird gekühlt. Und deswegen hat ein Verbrennerauto mit einem Benzinmotor oder Dieselmotor auch eine aufwendige Kühlung und Lufteinlässe und Kühlwasser und so weiter. Und Kohlekraftwerke haben riesige Kühltürme. Mhm. Das gehört immer ganz wichtig mit dazu. Und in der Formel für den theoretisch besten Wirkungsgrad, die uns die Thermodynamik liefert, stecken beide Temperaturen drin. Die hohe steckt in der Formel drin und die niedrige auch. So, und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine ist umso besser, je weiter diese beiden Temperaturen auseinander liegen.
Mhm. Das heißt, je heißer es in einem Motor zugeht und je stärker dann die Kühlung ist, desto effizienter ist auch der Motor. Also je mehr Grad Celsius dazwischen liegen, zwischen heißer und kalter Temperatur.
Ja, genau. Also angenommen, man hat zwei Temperaturen. In der Brennkammer wird es 500 Grad Celsius heiß und von außen wird auf 100 Grad Celsius gekühlt. Mhm. Dann kommt als Idealwert heraus, dass so ein Motor maximal 50% Wirkungsgrad haben kann. Mehr geht nicht. Also die Wärme der Verbrennung kann theoretisch nur zur Hälfte in Bewegung umgewandelt werden bei diesen Temperaturen. Das ist die physikalische Obergrenze und mehr ist nicht möglich, egal wie gut die Ingenieure das Ganze ausarbeiten.
Ja, aber außer habe ich jetzt gelernt, man macht den Motor noch heißer. Denn es geht ja um die Differenz dieser beiden Temperaturen. Wenn die heiße Temperatur höher ist,
ja,
dann ist die Differenz größer und dann muss der Wirkungsgrad ja auch besser werden.
Und das war genau der Plan von Rudolf Diesel. Ah. Er wollte den Brennstoff im Motor so heiß wie möglich machen und auch bei hohem Druck verbrennen. Das spielt auch noch eine Rolle, da gehen wir heute nicht so detailliert drauf ein. Temperatur und Druck sollten sogar so hoch sein, dass sich ein Gemisch aus Brennstoff und Luft, was sich im Kolben befindet, von selbst entzündet. Mhm. Und das ist ihm gelungen. Deshalb sagt man zu Dieselmotoren auch Selbstzünder. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied zum Ottomotor. Dort gibt es eine Zündkerze, die dafür sorgen muss, dass das Gemisch verbrennt. Beim Diesel passiert das von alleine. Die wahren Unterschiede sind, wie gesagt, noch deutlich komplizierter. Aber ein wichtiger Grund, warum der Dieselmotor beim Wirkungsgrad die Nase vorn hat, ist die höhere Temperatur, nämlich von ungefähr 800 Grad. Und damit gibt es einen rechnerisch bestmöglichen Wirkungsgrad von 65%, sodass also nur gut ein Drittel an Abwärme verloren geht.
Ja, und Diesel hat mit seinem Konzept, vor allen Dingen auch aufgrund dieser hohen Drücke, die er brauchte, die Maschinenbauer und die Stahlhersteller damals wirklich zur Verzweiflung getrieben, weil natürlich das Material diesen hohen Drücken dann auch standhalten musste im Zylinder. Aber am Ende wurde sein Motor dann doch gebaut und 1897 dann der Weltöffentlichkeit auch vorgestellt. Und Technikhistoriker haben sogar versucht, diesen Wirkungsgrad des ersten Dieselmotors mal nachzurechnen. Da gibt es nämlich keine Originalangabe sozusagen. In manchen Quellen liest man da, dass das so um die 25% gewesen sein müssen.
Moment, ihr habt doch gerade gesagt, dass der den so verbessert hat, den Motor, dass der bestmögliche Wirkungsgrad 65% ist. Wieso hatte dann sein tatsächlich gebauter Motor nur 25%?
Das ist einfach die Tatsache, dass Theorie und Praxis weit auseinanderliegen. Ja, also die Technik, wie man das zusammenbaut, die Metalle, aus denen das gebaut ist, die Schmierung und all das hat eben dann am Ende doch dafür gesorgt, dass nicht die theoretisch maximal möglichen 65% Wirkungsgrad erreicht wurden, sondern eben vermutlich nur 25%. Aber der Dieselmotor ist in den 120 Jahren seitdem natürlich immer weiterentwickelt worden. Und heute liegt der Wirkungsgrad von einem Dieselmotor unter guten Bedingungen, wenn die Drehzahl stimmt und die Kühlung gut funktioniert und so weiter, bei 43%.
Also das sind jetzt ein paar Prozentpunkte besser als der Ottomotor. Der hat ja 40%, wie gesagt. Aber das ist ja immer noch weit weg von den idealen 65 und noch viel weiter weg von den 100, die man sich hätte wünschen können, wenn die Thermodynamik nicht dazwischen grätschte.
Ja, wir rechnen ja hier mit so Prozentzahlen, die sind natürlich alle nur ungefähr, ne? Und trotzdem war es aber so, dass der Dieselmotor tatsächlich bei 700 bis 900 Grad arbeitet, also schon in diesem 800 Grad Bereich ungefähr, den wir eben für dieses Rechenbeispiel, für dieses Theoretische genommen haben und auch auf ungefähr 100 Grad gekühlt wird. Trotzdem schafft er eben wirklich nur zwei Drittel dieses theoretisch möglichen Wirkungsgrades einer idealen Wärmekraftmaschine. Denn in der Praxis hat man es noch mit weiteren Energieverlusten zu tun. Also mit der Reibung haben wir schon erzählt, des idealen Drehzahlbereichs, wie viel Last hat der Motor und so weiter. Und das ist alles in dieser ja idealisierten Gleichung der Thermodynamik, wo man den Wirkungsgrad mit ausrechnen kann, gar nicht abgebildet. Und vielleicht kann man jetzt mit noch größerer Ingenieurskunst noch ein paar Prozentpunkte rausholen an der realen an dem Wirkungsgrad.
Die 43 noch auf 45 erhöhen.
Ja, genau. Aber da ist kaum noch Spiel.
Okay, aber das ist ja schon ernüchternd mit diesen Wärmekraftmaschinen, wenn man das mal versteht. Egal, wie sie technisch genau funktionieren, es gibt immer eine theoretische Obergrenze. Und selbst die effizienteste Wärmekraftmaschine, der Dieselmotor, schafft in der Praxis nicht mal 50% der Energie im Kraftstoff in Bewegung zu verwandeln. Und da kann man ja mit Fug und Physik sagen, Verbrennungsmotoren verschwenden immer ganz schön viel Energie.
Ja, das ist leider so. Und im realen Verkehr ist es sogar noch schlimmer, da so ein Motor nämlich da praktisch nie ganz optimal laufen kann. Selbst wenn man klug schaltet und immer versucht, da im optimalen Drehzahlbereich zu landen und so weiter. Über alle Strecken, die man so fährt, ne, Stadt, Landstraße, Autobahn, kommen eigentlich nicht mehr als 25% der Energie aus dem Kraftstoff wirklich am Ende auf der Straße an. Also es verpuffen real 75% als Wärme in der Umgebung.
75% der Energie, die Sonne da mal reingesteckt hat in das, was nachher zum Benzin verarbeitet wird oder zum Diesel. Das ist ja eindeutig ein großes Problem mit der Verbrennung. Das ist ja das Thema der heutigen Folge, Problem mit der Verbrennung. Denn man kann ja, wenn ich es richtig verstehe, nichts tun, um das großartig zu verbessern noch.
So sieht es aus, denn viele hervorragende Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland und der Welt haben über 100 Jahre lang alles gegeben, um den Verbrennungsmotor noch effizienter zu machen. Und da ist auch viel passiert, aber es ist eben langsam Schluss, es geht langsam nicht mehr besser. Man kann sagen, Verbrennungsmotor ist Ende der Fahnenstange, was die Energienutzung angeht.
Okay, verstanden. Da muss man mit leben, weil das Universum das so vorschreibt. Okay. Aber jetzt, wenn man nochmal drüber nachdenkt, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, denn der Kraftstoff hat ja doch so eine, habt ihr erzählt, eine Spitzenenergiedichte. Letzte Woche war das ein Thema hier in der Folge. Man kommt ja mit einem 50-Liter-Tank bis zu 1000 Kilometer, sage ich mal, weit. Wenn man jetzt einen guten Motor hat, der sparsam ist und sparsam auch einen Fahrstil hat. Das ist ja logistisch und finanziell ganz gut machbar und sehr viele Menschen kommen ja mit ihrem Verbrennerauto auch ganz gut zurecht. Die Logistikbranche nutzt Diesel-Lkw, die Schifffahrt, die Luftfahrt nutzen auch Verbrennerkraftstoffe. Also könnte man ja sagen, das System funktioniert ja trotzdem, diese Verschwendung sozusagen eingebaut ist.
Das stimmt, das kann man so sehen, wenn man raus in die Welt guckt, das System funktioniert. Aber es gibt mehrere fundamentale Probleme mit diesem System. Und wir sollten tunlichst anfangen, an denen zu arbeiten und die zu lösen, wenn wir nicht in naher Zukunft in große Schwierigkeiten kommen wollen. Punkt 1, gewissermaßen als Ergänzung zu dem schon erwähnten Problem. Die wahren Energieverluste gegenüber dem, was man aus der Erde holt an fossilen Kraftstoffen, sind nochmal bedeutend höher als das, was im Motor passiert. Die Kraftstoffe müssen nämlich auch unter großem Energieaufwand raffiniert werden und auch transportiert werden, dahin, wo sie dann eingesetzt werden. Man kann sich angucken, was per Schiff um die Welt gebracht wird. Alle Schiffe, die auf der Welt unterwegs sind. Fossile Brennstoffe machen 40% von allen Gütern aus, die auf den Weltmeeren unterwegs sind.
Fast jedes zweite Schiff quasi.
Genau, ja, von der transportierten Menge her. Und selbst wenn am Ende die Tankstelle beliefert wird, wo dann ein Auto aufgetankt wird, dann verbrennt der Tanklaster selbst ja noch Diesel, während er den Kraftstoff dahin bringt. So, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, die fossilen Energieträger sind eine endliche Ressource. Die Mengen, die wir in wenigen Jahrzehnten verbrannt haben, sind vorher über etliche Jahrmillionen entstanden. Das heißt, in der Zeit, in der wir diesen Vorrat sozusagen aufbrauchen, wird praktisch nichts neu erzeugt. Damit wird es zwangsläufig immer schwieriger, neue Vorkommen anzuzapfen. Es wird immer teurer, das, was noch da ist, auch tatsächlich rauszuholen. Und damit wird es auch immer stärker zum Gegenstand von geopolitischen Machtspielchen, die Konflikte zur Folge haben können oder auch einfach den Preis in die Höhe treiben.
Und Punkt 3 ist das, was für uns natürlich heute besonders relevant ist. Die Verbrennung setzt eben unweigerlich CO2 frei. Und zwar bei unserem aktuellen Verbrauch so viel, dass es eben eine deutliche Erderwärmung bewirkt, die wir ja heute auch schon messen.
Okay, wenn wir das jetzt aber abstellen wollen, gibt's ja nicht nur eine Lösung. Eine Lösung ist, wir hören damit auf, Sachen zu verbrennen, erzeugen Energie auf anderem Wege. Dass das sofort passiert, hast du am Anfang gesagt, Johannes, ist jetzt nicht wahnsinnig realistisch. Man kann natürlich in die Richtung gehen. Die zweite Lösung ist aber ja, wir fangen das CO2, was bei der Verbrennung entsteht, irgendwie wieder auf und speichern es für immer und ewig weg in so einer Art CO2-Endlager.
Das wären zwei Möglichkeiten. Es gibt aber noch eine dritte. Man verbrennt zwar keine fossilen Brennstoffe mehr, sondern stattdessen aber dann künstlich erzeugte. Also man kann zum Beispiel Dieselkraftstoff auch synthetisch in einem chemischen Prozess herstellen. Das verbraucht dann CO2, diese Herstellung, und zwar genauso viel, wie später bei der Verbrennung des künstlichen Kraftstoffs wieder freigesetzt wird.
Verbraucht CO2 aus der Luft quasi.
Genau, das wäre dann in der Gesamtbilanz eine Verbrennung, die kein zusätzliches CO2 freisetzt. Also ganz anders als bei fossilen Kraftstoffen. Natürlich kostet aber die Herstellung dieser Kraftstoffe Energie, aber es ist eben technisch möglich, dafür nur elektrische Energie zu verwenden, die dann ihrerseits natürlich auch ohne Verbrennung erzeugt werden musste, also zum Beispiel aus Photovoltaikanlagen oder Windrädern oder anderen regenerativen Stromerzeugern. Und dann ist der gesamte Kreislauf, Kraftstoff herstellen und dann Kraftstoff wieder verbrennen, in Summe CO2-neutral.
Genau, das sind ja diese berühmten E-Fuels, von denen viel geredet wird und da wird ja sehr hitzig diskutiert Land auf, Land ab. Das wird dann aber ganz schön schnell jetzt ein politisches Thema, weil da wird ja arg drüber gestritten. Wir wollten uns ja eigentlich ein bisschen fernhalten von politischen Themen hier.
Das machen wir auch. Wir sprechen nur über die Physik der E-Fuels und da gibt's auch Interessantes zu sagen. Eine andere Möglichkeit gibt es übrigens auch noch, Treibstoffe künstlich herzustellen, ist aus Biomasse, also aus Pflanzen oder pflanzlichen Abfällen, ja, daraus einen Kraftstoff herzustellen. Auch solche Kraftstoffe können CO2-neutral sein, denn die Pflanzen haben ja beim Wachsen selbst vorher im ersten Schritt auch CO2 aus der Luft geholt.
Okay, da haben wir also drei Wege, um jetzt künftig kein zusätzliches CO2 mehr in die Luft zu pusten. Wir verbrennen nichts mehr, ist ein Weg. Wir verbrennen zwar was, aber fangen das CO2 wieder ein, was dabei automatisch entsteht. Oder aber wir verbrennen Sachen, die vorher genauso viel CO2 aus der Luft geholt haben, wie sie beim Verbrennen wieder auspusten, also quasi in der Summe neutral sind. Lass uns doch diesen dritten Lösungsweg jetzt zuerst gleich mal anschauen, den mit den künstlich erzeugten Kraftstoffen, wo nichts aus dem Boden geklaubt wird. Das klingt ja eigentlich super. Wir können alle Autos, LKWs, Züge, Schiffe mit Verbrennungsmotoren, die sie ja heute haben, weiterfahren lassen und stellen dafür einfach CO2-neutral diese E-Kraftstoffe, E-Fuels her.
Rein technisch und physikalisch ist das möglich, aber es gibt eben zwei große Haken. Und der eine ist, die Herstellung kostet sehr viel Energie. Man muss nämlich erstmal mit viel Energieaufwand Wasserstoff herstellen. Das macht man mit der Elektrolyse, also vereinfacht gesagt leitet man elektrischen Strom durch Wasser und dabei wird dann H2O, also das Wassermolekül, in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Und so hat man dann eben den reinen Wasserstoff. Dann muss man aber noch in Schritt 2 CO2 aus der Luft filtern. Das kostet auch wieder sehr viel Energie. Denn das CO2 macht ja nur knapp ein halbes Promille aus der Luft aus. Das haben wir ja besprochen in unseren ersten Folgen. Man muss es also sehr mühsam aus dem Rest der Luft da raussortieren.
Mit Energieaufwand.
Ja. Mit viel Energieaufwand. Und da muss man das CO2 auch noch spalten und mit dem Wasserstoff zu den künstlichen Brennstoffen verbinden. Alles in allem landet dann von der elektrischen Energie, die man in diesen Gesamtprozess reinstecken muss, maximal die Hälfte wirklich chemisch gespeichert am Ende im E-Fuel. Die andere Hälfte ist dann wieder als Abwärme verpufft.
Bevor es überhaupt im Tank vom Auto ist.
Genau.
Genau. Und jetzt kommt der zweite Haken und es kommt noch schlimmer, denn was machst du jetzt mit diesem aufwendig hergestellten CO2-neutralen Kraftstoff? Du schüttest ihn in einen Verbrennungsmotor. Was macht der Verbrennungsmotor damit?
Der saust los.
Ja, tut er. Aber er tut es eben wieder mit der schlechten Effizienz, die ein Verbrennungsmotor nun mal an den Tag legen muss. Die wird ja durch den Einsatz von E-Fuels nicht besser. Der Verbrennungsmotor bleibt ja, wie er ist. Das war ja gerade das Charmante an dieser Lösung. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik schlägt wieder gnadenlos zu und wieder landet, wegen Reibung, Drehzahlbereich und eben vor allem des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, nur ungefähr ein Viertel der chemischen Energie aus deinem E-Fuel als Bewegungsenergie auf der Straße. Wenn man sich das alles mal zusammen ausrechnet, da muss man dann viele Prozentzahlen aneinander multiplizieren als Physiker, aus 100% elektrischer Energie, die du reingesteckt hast und die CO2-frei gewesen sein muss, also beispielsweise aus einem Windrad, landen 50% in einem E-Fuel. Und davon landen 25% auf der Straße. Das heißt, am Ende kannst du von dem, was dir das Windrad an elektrischer Energie geliefert hat, vielleicht etwas mehr als 10% in die Bewegung des Autos überführen. Durch die E-Fuels.
Krass, also das ist ja dann ein Gesamtwirkungsgrad, wenn man sich alles zusammen anguckt, von nur gut 10%. Also ungefähr so wie damals eine Dampfmaschine, als sie ein bisschen schon verbessert worden war.
Ja.
Und das ist ja wirklich ein Problem. Wir haben ja heute gesagt, wir sprechen über ein Problem. Denn wir bräuchten diesen Strom, der da reingehen muss, um das herzustellen, ja zusätzlich zu dem, was wir jetzt eh schon alles so an Strom verbrauchen. Also da müssten wir ja wahnsinnig viel noch mehr Windräder und Solaranlagen bauen, als wir ja ohnehin schon bauen wollen.
Genau, man müsste wirklich enorme Mengen bauen. Kann man auch ausrechnen, da kommen irre Zahlen raus. Trotzdem wird es Bereiche geben, wo man um die E-Fuels nicht herumkommt. Zum Beispiel da, wo eben die Energiedichte das absolut entscheidende Kriterium ist. Das ist vor allen Dingen in der Luftfahrt der Fall, ja. Oder auch in der chemischen Industrie, wo bestimmte Prozesse gar nicht ohne Kohlenwasserstoffmoleküle funktionieren können, weil man sie quasi als Rohstoff braucht, zum Beispiel für die Kunststoffherstellung.
Okay, also ich verstehe, E-Fuels sind möglich, man kann die technisch herstellen, sie sind sehr aufwendig in der Herstellung und damit wahrscheinlich auch teuer, man muss ja das alles bezahlen, diesen ganzen Prozess. Und deshalb sind sie eher dort nur sinnvoll, wo sie die einzig denkbare Lösung sind.
Und das ist zum Beispiel, sagt man heute, wahrscheinlich in der Luftfahrt der Fall und für Teile der Industrie, genau.
Okay, das war jetzt physikalischer Hintergrund zur Lösungsmöglichkeit 3. Wir verbrennen Sachen, die vorher CO2 aus der Luft bei der Herstellung rausgeholt haben. Was ist jetzt mit der Strategie Nummer 2? Also CO2 auffangen, wo es entsteht und dann irgendwo weglagern.
Das geht im Prinzip aber dummerweise nicht bei Autos, weil der Prozess sehr aufwendig ist. Du brauchst quasi einen großen Apparat, du brauchst einen großen chemischen Aufwand, den du betreiben musst. Und eine solche Anlage, die das kann, die kann man nicht in ein Auto bauen. Dann wär's kein Auto mehr, sondern eine halbe Fabrikhalle so ungefähr. Bei großen Industrieanlagen, die sehr viel verbrennen, wo es sich also lohnt, da geht das schon und da wird es auch erprobt. Zum Beispiel bei Zementwerken. Da ist auch wieder das Problem, CO2 entsteht nicht nur durch Verbrennung, sondern durch den chemischen Prozess beim Zementherstellen selbst. Den kannst du chemisch nicht auf einem Weg herstellen, dass kein CO2 rauskommt. Und deswegen kann man es dort einfangen wollen. Also für bestimmte Industrien, wo eine Umstellung auf komplett CO2-freie Produktion nicht so schnell möglich ist oder nie möglich sein wird, da kann das ein guter Weg sein. Wenn man das CO2 dann gebunden, eingefangen hat, muss man auch noch ein Endlager dafür finden und das da auch reinbringen, also dieses Endlager betreiben. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Aufwand.
Okay, dann bleibt ja noch für alles andere die Lösung Nummer 1. Wir sind jetzt hier rückwärts vorgegangen, 3, 2, 1. Das war wir hören einfach mit dem Verbrennen auf. Das klingt jetzt dummerweise aber irgendwie am schwierigsten und vielleicht auch am wenigsten realistisch, wenn man sich die heutige Welt anschaut.
Ja, das wird auch nicht einfach. Vor allem, weil wir bei Verbrennung ja längst nicht nur über so kleine Automotoren reden. Es gibt ja auch große Kraftwerke, die Kohle und Gas verbrennen und wo die gleichen thermodynamischen Gesetze gelten. Also doch, dort hat man diese hohen Verluste. Mhm. Dort kann man aber immerhin noch die Abwärme nutzen, um Häuser zu heizen oder Fabriken zu versorgen. Aber die Erzeugung von Wärme, um damit direkt zu heizen, also man will die Wärme haben, das ist nochmal ein anderes Thema für eine spätere Folge. Mhm. Das bekommen wir heute in diese Folge nicht noch mit reingequetscht.
Okay, das machen wir ein andermal. Aber nochmal zurück zu der Grundfrage. Können wir überhaupt ganz darauf verzichten, Sachen zu verbrennen für die ganzen Prozesse, die wir antreiben wollen? Wie viel Brennstoff müssten wir denn mit anderen Energieformen ersetzen, um Verbrennung sozusagen nicht mehr nötig zu haben? Könnt ihr das ausrechnen?
Ja, dazu gibt es natürlich Zahlen und das sind sehr große Zahlen. Heute sind das weltweit 16 Milliarden Liter Öl, 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 23 Millionen Tonnen Kohle und zwar alles pro Tag. Also das ist der weltweite Verbrauch an einem Tag. Und ein kleiner Teil wird davon auch noch anders verarbeitet, eben zum Beispiel chemisch zu Kunststoffen und so. Aber das meiste davon wird wirklich verbrannt. Und bei diesen riesigen Mengen ist natürlich klar, das können wir nicht sofort von heute auf morgen abstellen.
Ja, wir haben jetzt hauptsächlich über die Probleme gesprochen, warum es besonders schwierig ist, Verbrennung zu ersetzen. Aber man muss auch deutlich sagen, für einige bedeutende Anwendungsfälle von Verbrennungsmotoren, wo Verbrennung stattfindet, gibt es heute schon physikalisch sehr kluge und technisch ausgereifte und sogar marktfertige Alternativen, die man jetzt kaufen kann. Eine davon ist der Elektromotor für PKWs, also das E-Auto. Da gibt es einen ganz entscheidenden Vorteil. Der Motor in einem E-Auto ist keine Wärmekraftmaschine. Da sind keine heißen Gase am Werk, da wird nicht Wärme in Bewegung umgesetzt, sondern elektrischer Strom ist das Grundprinzip. Und deshalb gelten für diesen Elektromotor auch ganz andere physikalische Regeln. Der kann problemlos bis zu 95% der eingesetzten elektrischen Energie auch wirklich in eine Drehbewegung überführen. Du hast da natürlich auch Reibungsverluste und du musst einen Akku dran haben, der Energie speichert, das geht nicht perfekt effizient. Aber am Ende kommt so ein Elektroauto im realen Betrieb auf einen Gesamtwirkungsgrad von 60-70%.
Und ja, okay. Und im Vergleich mit dem Umweg, dass man elektrischen Strom erstmal in E-Fuels macht, spart das vermutlich auch ein bisschen was.
Das spart richtig viel und das kann man auch ganz leicht ausrechnen, weil man ja hier Strom quasi als die gemeinsame Währung nehmen kann. Mhm. Also die elektrische Energie, die man einerseits zum Herstellen der E-Fuels genutzt hat oder die elektrische Energie, die man einfach direkt in die Batterie speichert. Mhm. Man muss also eigentlich nur die Wirkungsgrade dieser beiden verschiedenen Antriebsformen miteinander vergleichen. Und wir haben ja vorhin gesagt, bei einem E-Fuel-Verbrennerauto sind es etwas mehr als 10%, die man am Ende wirklich in Bewegung umgesetzt kriegt. Und bei dem E-Auto sind es ja gute 60%. Das heißt, man kommt mit einem batteriebetriebenen Auto etwa 6-mal so weit mit der gleichen Menge elektrischer Energie wie mit einem Verbrenner, der E-Fuels tankt. Mhm.
Krass. Und also um PKW jetzt CO2-neutral zu betreiben, brauchen wir also mit E-Autos rein nur aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten ein Sechstel so viel CO2-freien Strom, als wenn wir den Strom dafür verwenden, E-Fuels herzustellen, um dann Verbrennungsautos damit zu betanken. Das heißt ja auch, man braucht nur ein Sechstel der Windräder
zum Beispiel.
Das ist ja irre. Allerdings von irgendwas müssen dann ja auch die ganzen Akkus für die E-Autos gebaut werden. Das ist ja auch nochmal ein Aufwand, den man sozusagen, den hat man beim Verbrennungsmotor nicht, dass man noch einen Akku herstellen und einbauen muss.
Das stimmt. Solange die industriellen Prozesse noch mit Verbrennung arbeiten, gerade wenn man damit Batterien herstellt, dann geht das natürlich als Minuspunkt in die Bilanz so eines Elektroautos ein. Trotzdem wird diese Bilanz für die Elektroautos immer besser, weil wir ja immer mehr elektrische Energie regenerativ erzeugen. Also im Moment wächst ja gerade die Solarenergie enorm, aber auch die Windkraft.
Und nicht
auch,
nur hier, ne?
Nicht nur hier, auch in, also eigentlich in allen Ländern, wo auch Autos hergestellt werden. Das heißt, die Bilanz wird immer besser.
Okay, immer besser hört sich jetzt gut an. Wir haben so heute über ein Problem gesprochen, das Problem mit der Verbrennung oder die Probleme. Aber das ist vielleicht der Moment, wo wir jetzt mal einen Cut machen. Wir haben auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten durchgesprochen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Kritik habt an der Art, wie wir hier arbeiten oder Lob oder andere Nachfragen habt, dann schreibt uns sehr gerne an podcast@ganzinruhe.de. Und wir nehmen eure Fragen und eure Anmerkungen sehr gerne auf in die Vorbereitung unserer noch anstehenden Folgen, die wir hier noch vorhaben. Und selbst wenn ihr keine Fragen habt, sondern einfach nur vielleicht sogar Freude an diesem Podcast, dann könnt ihr gerne etwas für uns tun, nämlich abonniert diesen Podcast in eurer Lieblings-Podcast-App, hinterlasst gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar und vor allem empfehlt uns gerne weiter in eurem Freundes- und Bekanntenkreis.
Ja, und wie ihr auch schon wisst, wenn ihr Stammhörer seid, bei der vierten Folge kann man, glaube ich, schon von Stammhörerinnen
so
und Stammhörern
langsam
sprechen. Dieser Podcast ist ja auch ein kleines Forschungsprojekt und auch diese und die letzte Folge zur Verbrennung, da möchten unsere Physikdidaktiker der Uni Hamburg wieder rausbekommen, wie diese Folge so bei euch angekommen ist. War es verständlich oder war es ein bisschen zu schwierig oder zu schnell? Und da gibt's wieder einen neuen Fragebogen und den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge und auch auf unserer Webseite ganzinruhe.de. Und wenn ihr da mitmacht, ist das auch für uns eine große Freude.
Mhm. Ja. Genau. Und damit das Verständnis gefördert wird, versuche ich nochmal mein eigenes Verständnis hier nochmal darzulegen, was ich heute verstanden habe, worüber wir gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Wärmekraftmaschinen, wie zum Beispiel die Dampfmaschine oder auch der Verbrennungsmotor, dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gehorchen müssen. Das ist ein Naturgesetz. Und der verdammt sie dazu, einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad zu haben. Das heißt, ein großer Teil der chemischen Energie aus dem Verbrennungsprozess wird in so einer Wärmekraftmaschine gar nicht in Bewegung umgesetzt. Daran konnte auch Rudolf Diesel nichts ändern, obwohl er es sehr, sehr tapfer versucht hat, dessen Dieselmotor eben nach 120 Jahren Entwicklung immer noch fast 60% der Energie als Abwärme verliert, wegen eben dieses Naturgesetzes, um das man nicht herumingenieuren kann. So, und dummerweise stehlen wir heute einen großen Teil unseres Energiebedarfs immer noch durch solche ineffizienten Verbrennungsprozesse, die zu allem Überfluss eben auch noch CO2 freisetzen, was eben das Klima der Erde stark erwärmt. Das haben wir ja schon besprochen, welche Mechanismen dahinter stehen. Wie könnten wir das ändern? Drei Wege haben wir dazu heute ein bisschen betrachtet und uns angeschaut, wie die funktionieren könnten. Man könnte eben das CO2 aus der Verbrennung auffangen, da wo es entsteht. Das geht aber bestenfalls in der Großindustrie, sagtet ihr. Auch im Auto kann man so eine Anlage nicht einbauen, die ist zu groß und zu kompliziert. Mit dem weiterhin auch noch ungelösten Problem, wohin dann mit dem CO2? Man müsste ja ein Endlager finden, da gibt es das hier sicherlich auch Lösungen, aber da ist noch einiges an Arbeit, das da reingesteckt werden muss. Der zweite Weg, wie man das Problem lösen könnte, wäre, man benutzt nicht fossile Energieträger, fossile Brennstoffe, sondern E-Fuels, die beim Verbrennen zum Beispiel in einem Motor nur so viel CO2 freisetzen, wie man vorher bei der Herstellung der E-Fuels chemisch aus der Luft geholt und in den Treibstoff eingebaut hat. Das geht, das ist technisch möglich, auch eine super interessante, schlaue Lösungsmöglichkeit, aber es erfordert irrsinnig viel Strom, diesen Herstellungsprozess umzusetzen, den man dann eben auch CO2-frei vorher erzeugt haben muss, um überhaupt diese E-Fuels herzustellen. Diese Lösung taugt daher eigentlich vor allem für die chemische Industrie oder für Flugzeuge, wo es eben technisch wohl in absehbarer Zeit nicht ohne das Verbrennen von Kohlenwasserstoffen geht, weil die Flugzeuge eben so eine hohe Energiedichte in ihrem Treibstoff brauchen, den sie ja mit hoch in die Luft nehmen müssen. So, und dritte Lösungsmöglichkeit war einfach, wir hören mit dem Verbrennen auf. Dazu habt ihr gesagt, das ist in manchen Bereichen der Industrie besonders schwierig, aber an manchen Stellen ist dieses Problem auch schon gelöst. Zum Beispiel bei Elektromotoren im Auto wird ja nichts mehr verbrannt. Das heißt, man hat dann dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht ein Schnippchen geschlagen, sondern man hat einfach einen anderen Prozess eingesetzt, wo er keine Rolle spielt, nämlich einen Elektromotor.
Genau, und zum Beispiel bei großen Kohlekraftwerken gibt es natürlich auch die Alternative, indem man eben den Strom regenerativ herstellt. Da gibt es ja auch tolle Sachen, die Windräder, die Photovoltaikanlagen. Und bei dem dritten Prozess, wo man noch Wärme braucht, nämlich beim Heizen, auch da gibt es alternative Lösungen. Aber das sind dann auch Themen für weitere Folgen, die wir hier unbedingt noch mit euch besprechen möchten.
Genau, wir hoffen, dass es euch Freude gemacht hat, uns ganz in Ruhe zuzuhören. Und wir hören uns weiterhin ganz in Ruhe, auch nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, tschüss.
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 Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.